Wir sind nun am Ende des Jakobusbriefs angekommen und wollen den Abgesang, die letzten beiden Verse heute lesen und auch betrachten. Sie fassen ja eigentlich noch einmal zusammen, was in der Praxis der Glaubensgeschwister untereinander und am nächsten vollzogen werden soll. In meiner Bibelausgabe ist es überschrieben mit Verantwortung für die Irrenden und ich habe eine Überschrift gewählt, geistliche Mahnungen, weil es eine Form der Begleitung ist, die hier angesprochen wird. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Als letzte Mahnung also des Apostels Jakobus ist uns die Beachtung des Wortes Gottes für die Bruderliebe aufgelegt. Bruderliebe ist ein Sammelwort für glaubensgeschwisterliche Liebe. Da sind natürlich immer die Schwestern mit einbezogen. Die Bruderliebe, die auch dann noch wirksam sein soll, wir verspüren ja manchmal die Grenzen bei uns in der Liebe, aber die auch dann noch wirksam sein soll, wenn eines der Glaubensgeschwister von dem richtigen Weg, das heißt dem geistlichen Weg in der Nachfolge Jesu, abgeirrt ist. Auch dann soll diese Liebe noch vorhanden sein und tätig werden. Wir haben gelernt in dem Jakobusbrief, dass wir in Anfechtungen Geduld üben sollen. Anfechtungen sind da und gehören zu dem Leben der Gemeinde Jesu. Nicht, dass die Gemeinde Jesu Anfechtung gerne hat und sie haben möchte und sie sucht. Nein, die sind automatisch da. Wer Jesus bekennt, hat automatisch Anfechtung in dieser Welt, weil das Leben mit Jesus in der Fremde stattfindet. Diese Welt ist regiert vom Fürsten dieser Welt, so wie es der Herr Jesus bezeichnet, dem Satan. Für eine Zeit ist ihm diese Herrschaft überlassen. Und mitten in dieser Fremdherrschaft lebt die Gemeinde Jesu. Und sie soll, wenn möglich, nicht zum Zuge des Zeugnisses kommen, damit sich keiner bekehrt und keiner den Weg der Erlösung erkennt. Darum wird sie angefochten. Darum wird allerlei Last auf sie gelegt, allerlei Steine in den Weg gelegt, allerlei Unmöglichkeiten ihr vorgestellt, sei es manchmal auch körperlich oder gedanklich oder eben auch durch andere Menschen oder Lebenssituationen. Wir haben gelernt aber, dass wir in diesen Anfechtungen geduldig sein sollen, auf das Ende warten sollen, das Jesus bestimmt. Er beendet den Zugriff der Anfechtung, wir selber nicht. Wir können nur die Anfechtung, wenn wir sie selbst klären wollen, nur noch schlimmer machen. Wir können sie noch mehr provozieren, dass sie erst recht unser Leben bestimmt. Aber sind wir geduldig und hoffen auf den Herrn, wird er das Ende dieser Anfechtung herbeiführen. Wir haben auch gelernt, dass wir Glaubensgehorsam üben sollen. Und das darin, indem wir nicht nur das Wort studieren, was die einfachste Variante des Glaubenslebens ist, sondern es auch tun. Das ist die schwerste, denn wiederum beim Tun des Wortes Gottes machen sich Anfechtungen auf. Beim Studieren noch nicht, Erkenntnis anreichern noch nicht, aber bei der Umsetzung des Wortes, da rebelliert die Hölle. Wir haben gelernt, dass wir also nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen, trotz aller Anfechtung. Wir haben auch im Umgang miteinander gehört, dass wir keine Person ansehen sollen, dass niemand vorgezogen werden soll oder benachteiligt werden soll. In der Gemeinde Jesu sind alle gleich. Auch wenn sie äußerlich unterschiedlich geprägt sind, sind sie vor Gott alle gleich. Keiner hat einen besseren Platz vor Gott als der andere. Weil alle Sünder sind und alle nur aus der Gnade leben. Niemand konnte Gott gefallen. Nur in Jesus Christus sind wir zu einem wohlgefälligen Gefäß Gottes geworden. Darum keine Person achten, niemand vorziehen oder benachteiligen, weder durch Sympathie, Antipathie und dergleichen. Wir haben weiterhin gelernt in dem Jakobusbrief, in der Heiligung unseres Lebens zu stehen und dabei Opferbereitschaft zu haben, zu entwickeln und vornehmlich die Kontrolle unseres Redens auszuüben. Wir haben von der Zunge gelesen im Jakobusbrief, die, wenn sie nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, viel Übles hervorbringt und viel Schaden anrichten kann. Weiter haben wir gelernt, dass wir, wenn wir den Herrn ehren wollen, und das wollen wir, das Richten unterlassen sollen. Denn das Richten obliegt allein unserem Herrn und nicht uns Menschen. Wir sollen in allen Dingen in der Abhängigkeit von ihm bleiben, unser Handeln von ihm bestimmen lassen, niemand übervorteilen und stets gläubig bitten und beten. Stets im Glauben alles erwarten, was Gott uns zugesagt hat. Und über allem haben wir gelernt, soll die Liebe stehen. Sie soll wirksam werden, so wie wir es auch durch den Mund des Apostel Paulus hören, wie es im 1. Korinther 13 beschrieben hat. Er sagt, wir können wohl Praktiker des Glaubens sein. Wir können zum Beispiel mit Menschen und mit Engelszungen reden. Wenn wir aber dieser Liebe nicht haben, nützt diese Praktiker-Aussage nichts. Es wäre nichts nütze, es ist nur ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Wir könnten auch Weissagen, prophetisches Reden haben, wir könnten auch über viele Geheimnisse des Glaubens miteinander reden, wir könnten alle Erkenntnis haben und allen Glauben, der sogar Berge versetzt, wäre aber nicht die Liebe darüber, nützt es keinem und selbst nicht und dem Nächsten auch nicht. Und wenn ich sogar meine Güter weggeben würde, den Armen verschenken würde, was ja zu den Werken des Glaubens auch gehört. Jakobus hat es ja auch geschrieben, was nützt es, wenn du die Güter hast, die einem anderen helfen könnten und ihm fehlt es und du sagst, der Herr, wärme dich oder sättige dich, du gibst ihm aber nicht, was du hast. Also es ist schon mit einem Auftrag in der Praxis, die Gaben zu geben. Aber wenn ich das tue und sogar meine ganze Habe den Armen gebe und würde sogar mein eigenes Leben, mein Leib opfern als Märtyrer, hätte aber der Liebe nicht, wäre das nichts nütze. Nichts nütze. Also all diese praktischen Aussagen, die Jakobus uns hier genannt hat, die im Leben des Gläubigen sein sollen, müssen getragen sein von der Liebe Gottes. Und so auch die letzten Verse im Jakobusbrief sollen ja auch die Liebe Christi beweisen, selbst in Situationen, wo der Glaubensbruder und die Glaubensschwester auf einen Irrweg gekommen ist. Das heißt, abgedriftet ist und etwas Falsches unter die Füße genommen hat. Da soll nicht die Bosheit im Herzen aufbrechen, sondern da soll die Liebe pulsieren und der Versuch unternommen werden, diese Geschwister wieder zurückzubringen. Wenn unter euch jemand irren würde, so haben wir gelesen. Es kann also passieren, dass jemand unter den Wiedergeborenen, hier werden also besonders ja doch die Gläubigen angesprochen, die zu Jesus gehören, die neues Leben schon erfahren haben, da kann es dennoch passieren, dass sie den schmalen Weg, von dem Jesus auch in Matthäus 7,14 spricht, den Weg der Wahrheit, verlassen und abirren. Das kann ohne weiteres passieren. Wenn das aber passiert, dann soll er nicht den Glaubensgeschwistern gleichgültig sein. Dann soll er nicht abgeschrieben sein, weil er abgeirrt ist, sondern in Liebe, und zwar in der Liebe Jesu, begleitet werden durch die Gebete, in der Hoffnung, ihn wieder zurückzuführen. Das sagt Jakobus hier auch noch am Ende. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irrt, dann trennt euch nicht ab von diesem, sondern versucht ihn zurückzuführen. Bekehrt ihn, steht hier, ja? Wenn es heißt, abirren würde, ist ja damit gesagt, dass eigentlich jedes Kind Gottes allen Fleiß des Glaubens daran setzen soll, in der Nachfolge Jesu, das heißt in der Wahrheit des Wortes Gottes, zu bleiben. Das Abirren ist sonst möglich, ohne dass man es vielleicht direkt merkt. Wenn ich nicht aktiv die Verbindung zu Jesus suche, kann es passieren, dass ich vom schmalen Weg weggeführt werde. Das ist genauso wie auch in der Musik, so wie bei uns früher, wenn wir nicht jeden Tag aktiv in der Übung bleiben, dann wird es rückläufig. Meine Frau saß ja jeden Morgen um 7 am Klavier zu ihren Zeiten des Musizierens. Ja, da wird dann gearbeitet, da wird nicht nur irgendwie gespielt, gearbeitet, Stunden. Und ich weiß von einem großen Pianisten, der jetzt schon verstorben ist, Claudio Arau, der so viele Gesamtwerke, Klavierstücke eingespielt hat und auswendig drauf hatte, der immer noch jeden Tag 4 Stunden spielte und übte, weil er sonst rückläufig wurde. Wenn man also nicht aktiv für Jesus Christus ist jeden Tag, können sich Irrwege einschleichen. Darum also ist es notwendig, jeden Tag aufs Neue den Weg der Nachfolge Jesu festzumachen. Denn wer möchte denn wieder in die Knechtschaft der Sünde zurück, die Knechtschaft des Todes, von der er ja dankbarerweise befreit worden ist? Da möchte ja niemand zurück in das alte Leben. Diesen, wenn doch jemand zurückfällt, weil er unachtsam war oder weil er irgendwo eine schwierige Situation im Leben erlebt hat und resignierte, dann kommt das dem überein, was der Apostel Petrus auch schreibt in seinem 2. Brief. Er nennt diese Menschen, dass sie ähnlich sind wie jemand, der wie ein Hund, der das Gespiene wieder frisst. Das, was er eigentlich loswerden wollte, das nimmt er wieder auf. Und das ist natürlich absolut ungut. Oder eine Sau, ein Schwein, was gerade in der Schwemme war oder gewaschen wurde, sühlt sich wieder im Dreck, im Kot. 2. Petrus 2, 20 bis 22, schreibt der Apostel das. Und das ist eines Kindes Gottes nicht würdig, sich in den alten Sünden wieder zu sühlen. Sondern wir sollen aufpassen. Was aber passieren kann, wenn Kinder Gottes, und das will Jakobus sagen, nicht aufpassen, dass sie an Jesus bleiben, greifen sie das Alte wieder auf. Hier nebenbei eine Aussage aus der seelsorgerlichen Erfahrung. Wenn Gläubige nicht treu geblieben sind auf dem Weg, den sie begonnen haben, verfallen sie, und das habe ich so oft in den Gesprächen gemerkt, zurück in das alte Leben. Und sie werden genau an denselben Punkten, nicht an neuen Punkten, angefochten, angegriffen, das wieder zu tun, was sie einst gelassen haben. Genau das. Und wenn sie nicht stark genug sind und zu Jesus fliehen, tun sie das auch wieder. Abirren von der Wahrheit, das bedeutet doch, nicht mehr dem Leben und dem Auftrag durch den Heiligen Geist Gottes gemäß handeln und wandeln. Das ist Abirren. Wenn ich nicht mehr unter der Führung des Geistes Gottes stehe und nicht mehr das geoffenbarte Wort Gottes, mir geoffenbarte Wort Gottes vollführe, drauf eingehe. Wieder zurückfallen bedeutet hier zurückfallen in die Eigensinnigkeit. Das heißt, ich frage nicht mehr Gott, sondern ich gehe erstmal meinen Gedanken nach und bitte vielleicht sogar den Herrn, dass er meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, segnet. Ich frage nicht mehr, Herr, was sind deine Gedanken zu diesem Thema? Was willst du, dass ich tun soll? Sondern ich habe festgestellt, ich muss das und das tun und du, Herr, segnest mich jetzt. Das ist abgeirrt vom Weg der Wahrheit. Eigenwilligkeit ist abgeirrt vom Weg der Wahrheit und Eigentätigkeit dreimal E. Das heißt also, das persönliche Erkennen einer Sache über das Wort Gottes zu stellen. Was ich erkenne, muss dann höher stehen als das Wort Gottes selbst. Ich mache mich also nicht mehr zuerst vom Wort Gottes abhängig, sondern zuerst von dem, was ich verstehe. Und dann vielleicht auch noch vom Wort Gottes. Das ist abtrünnig werden und das kann sehr leicht passieren. Ein Beispiel kann es uns verdeutlichen. Die Heilige Schrift sagt, du sollst niemals Böses mit Bösem vergelten, sondern durch die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, sogar deinen Feind lieben. Wenn jemand aber sagt, dass er in seiner Situation nicht anders konnte, das war so schwierig und so böse, da musste ich doch auch mal ein Exempel statuieren und dem Widersacher eine Lektion erteilen. Da sind wir vom Wort Gottes abgewichen. So schnell kann das gehen. Wir finden natürlich als Menschen auch eine Begründung, warum wir das so gemacht haben. Aber es stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Oder wer erneut sich auf Gesetzeswerke verlässt, der irrt vom schmalen Weg ab. An die Galater schrieb der Apostel Paulus sehr deutlich, siehe in Galater 5, Vers 2 und weitere, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Also er sagt hier ganz deutlich, wer wieder anfangen will, er hat es sonderlich natürlich zu den Juden, die unter dem Gesetz lebten, das Gesetz kannten, gesagt, die aber gläubig geworden sind an Jesus Christus. Deutlich gesagt, ihr habt Christus verloren, wenn ihr abermals euch auf das Gesetz verlasst und versucht, eure Gerechtigkeit durch das Halten des Gesetzes zu beweisen. Dann habt ihr Christus verloren, dann seid ihr abgeirrt. Ihr müsst wieder zurück. Und in demselben Brief schrieb dann Paulus auch, dass er die Galater oder die Gläubigen nochmal geistlich neu gebären möchte, damit sie gefestigt werden. Ja, sie sind abgeirrt. Ein zweites, aufeinander Acht haben. So geht es auch aus diesen letzten Versen hervor. Weil der Satan, der Widersacher, darauf bedacht ist, die Gläubigen einzeln und auch als Gruppe, als Gemeinde zunichte zu machen. Das heißt, das Zeugnis, was sie weitergeben, unglaubwürdig zu machen. Er kann nicht mehr verhindern, dass jemand, der wiedergeboren ist, jetzt zu Jesus gehört. Aber er kann verhindern, dass der Wiedergeborene ein Zeugnis von der Wahrheit wird. Und da arbeitet er Tag und Nacht, um dieses Zeugnis nicht aufkommen zu lassen. Er möchte es zunichte machen, wenn es gesagt worden ist. Darum sollen wir aufeinander Acht haben, damit das Zeugnis nicht nur bei uns, sondern auch bei dem Nächsten nicht zerstört wird. Der Verbund der Glaubensgeschwister soll so eng sein, dass das Zeugnis von der Gnade Jesu, dass das der andere geben kann, so ist, als ob ich es selber gebe. Wir geben es einzeln und wir geben es als Gemeinde. Acht aufeinander haben, dass nicht durch das zerstörte Zeugnis eine Spaltung geschieht, eine Entzweiung. Denn wenn das Zeugnis der Gnade im Leben des Einzelnen zurückläufig ist und zerstört ist, dann gibt es immer eine Spaltung, weil die Liebe nicht mehr pulsiert, weil man dann rechthaberisch werden kann. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und da sollen wir im Vorfeld darauf Acht haben und sollen segnend Hilfe anbieten, dass jemand vom Irrweg wieder zurückkommen kann. Das Wort haben wir gelesen, und bekehrte ihn. Natürlich, wir wissen, dass wir niemand bekehren können, aber wir dürfen für ihn beten und um die Wahrhaftigkeit für ihn ringen, dass er sie neu zulässt und sein Leben abgleicht mit dem des Herrn Jesus. Denn nur in dem Moment, wo das ein Mensch tut und sagt, ich will mich jetzt vergleichen oder abgleichen mit Jesus, erst da merkt er, ob er abgeirrt ist oder nicht. Solange er den Vergleich zu einem anderen Menschen zieht, fühlt er sich vielleicht noch gut und besser als der andere. Aber in dem Moment, wo er anfängt, und darum dürfen wir dann beten, sich vor das Angesicht Gottes zu stellen und wieder das Wort Gottes zu sich reden zu lassen, merkt er, wo er gefestigt ist und wo er labil geworden ist. Und dafür sollen wir eintreten. Jesus Christus gab ein Beispiel von Werdegängen, wie auch ein Abgeirrter zurückgerufen werden kann. In Matthäus 18 lesen wir da Folgendes. Abgeirrt ist also auch derjenige dann, der nicht mehr in der Einheit mit dem Nächsten lebt. Sündigt dein Bruder, Vers 15, an dir. So geh, also sündigt er an mir, das heißt, dann ist etwas nicht mehr im Gleichklang, dann geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ja, du hast ihn gerettet, du hast ihn wieder zurückgebracht. Hört er nicht auf dich, dann schreibe ihn immer noch nicht ab, sondern nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, dann schreibe ihn trotzdem noch nicht ab. Sage es dann der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und Zöllner ein Sünder. Also das heißt, der Versuch, hier wird ein dreifacher Versuch unternommen, den Abgeirrten wieder zurückzuführen. Und wenn der dreifache Versuch nicht mehr greift, dann soll man diesen gehen lassen. Jesus Christus fordert uns aber auf, schon im Vorfeld auf den Nächsten Acht zu haben, dass gar nicht erst so ein Abirren stattfindet. In den meisten Fällen wird sich ein von der Wahrheit abgeirrter Bruder oder eine Schwester gern zurückholen lassen. Denn er und sie haben sich ja bekehrt zu Jesus. Und sie wollen ja bei Jesus bleiben. Sie wollen auch bei der erlösten Schar bleiben und sind dann dankbar dafür, dass sie bemerkt haben oder bemerken konnten, wo sie abgewichen sind, dass sie wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden. In den meisten Fällen ist es so. Wenn wir jemand zurückführen konnten oder auch selbst zurückgeführt worden sind, dann ist uns vom Tod geholfen. Wer also so an seinem Nächsten handelt, hat seine Seele gesegnet und zurückgeführt. Wenn wir unseren Nächsten in seinem Irrtum lassen, ohne ihn zu mahnen und zu warnen, wird er immer mehr von dem Weg der Wahrheit weggezogen. In die Weltförmigkeit wird er verstrickt, bis er aus der Gnade fällt. Wir denken da auch an die Offenbarung, an das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea, wo der erhöhte Herr sagt, in Kapitel 3, Vers 16, dass er die, die dann nicht bußfertig sind, aus seiner Gemeinschaft heraustut, aus seinem Munde speit, wenn sie sich nicht rufen lassen. Also, das heißt, Acht haben, jemand vom Tod wieder zu helfen in das Leben mit Jesus hinein, sonst verstrickt er sich immer mehr in die Weltförmigkeit bis zum Abdriften. Wir lesen das auch von Demas, wo Paulus sehr tragische Erfahrungen gemacht hat. Er hat ihn ja erst sehr gelobt, hat Demas mitgenommen auf seinem Wege. Er ließ auch grüßen von Demas, aber an einer Stelle musste er dann sagen, in 2. Timotheus 4, Vers 10, Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Wir hoffen, und dass Demas irgendwann ja doch wieder zurückgekommen ist, aber eben die Möglichkeit bestand, wieder das alte Leben aufzugreifen. Hier verstehen wir auch das, was Jesus sagt zu der Gemeinde zu Ephesus. Erinnert uns zugleich, kehre zurück zu der ersten Liebe. Er bescheinigt dieser Gemeinde, dass sie sehr viel Gutes getan hat, gibt sich aber damit nicht zufrieden, sondern sagt zugleich, du bist trotzdem abgeirrt. Du musst in die erste Liebe kommen. Und zwar zu diesem Zustand des ersten Tages deiner Bekehrung und Wiedergeburt, wo du gesagt hast, ich will nichts mehr wissen außer Jesus allein. Zu dem Tag sollst du wieder zurückkehren. Da hat der Herr sie gerufen. Wo sie so dankbar waren an diesem ersten Tag, dass ihnen überhaupt die Sünden vergeben worden sind. Da spielte es in dem Augenblick gar keine Rolle mehr, ob ein anderer an ihnen schuldig geworden ist. Das haben die völlig vergessen aus Dankbarkeit, dass ihnen vergeben worden ist. Das kennen wir ja von unserem neuen Leben, dass wir gar keine Aggression mehr gegen den anderen plötzlich spüren, sondern voller Dankbarkeit sind, mir sind meine Sünden vergeben. Selbstverständlich, dir vergebe ich auch, gar kein Thema mehr. Zu diesem ersten Punkt sollen wir zurückkehren. Haben wir diesen Punkt in unserem Leben nicht, sind wir abgeirrt. Und dann nützten alle praktischen Handhabungen nichts mehr, die Jakobus aufgezählt hat, weil uns diese Verbindlichkeit zu Jesus abhanden gekommen ist. Und dann lasen wir, wenn wir dann aber auch dem Nächsten durch Gebet, durch Wort, durch Begleitung zurechthelfen von seinem Irrweg, dann reden wir danach auch nicht mehr von seinen Sünden. Wir nehmen ihn an, als ob er nicht abgeirrt wäre. Denn die Liebe deckt der Sünde Menge. Wir reden nicht mehr darüber, was passiert war, sondern er ist ja wieder da. So, als ob er nie weg gewesen ist. Und wir merken bei diesen Ausführungen, dass uns das nicht eigen ist als Menschen. Wir können das nicht. Wir werden immer erinnert. Ach, damals, da hat er mir ja, na ganz schön, ne? Das steckt in uns, unser Menschsein. Aber im geistlichen Menschen steckt das nicht drin. Der Herr hält uns auch nie vor, ja, damals, da hast du ja das, nicht? Da musste ich dir das da vergeben. Nein, das sagt er nie. Sondern er sagt nur, bleibe bei mir und komm wieder zu mir zurück. Und so sollen wir auch dann handeln. Bedecken der Sünde Menge. Das Bemühen also um die Glaubensgeschwister soll unabhängig von der Größe der Sünde und des Abirrens sein. Egal wie stark das Abirren war, egal was passiert ist, die Bemühungen aus der Liebe Gottes heraus, diese Glaubensgeschwister zurückzugewinnen, soll bleiben. Denn das Blut Jesu reinigt nicht nur von einigen Sünden, sondern von allen Sünden, auch von denen, die sich erneut in das Leben der Gläubigen eingeschlichen haben. Und da kommt die göttliche Liebe zum Tragen, Gottes Liebe zu uns und Gottes Liebe durch uns zum Nächsten. Dieses Zitat, was hier Jakobus genutzt hat, am Ende des 20. Verses, stammt ja aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 10, Vers 12. Die Liebe deckt zu alle Übertretungen. Die Liebe deckt zu alle Übertretungen. Die Freude also über die Zurückführung ist immer größer als die Traurigkeit über das Abgeirrtsein des anderen. Das ist auch ein ganz umgekehrtes Verhältnis als in unser Menschsein. In unser Menschsein ist die Traurigkeit über schlechte Erfahrungen so stark, dass kaum noch die Freude aufkommen kann. Man kann den anderen gar nicht mehr so annehmen, weil man so geprägt ist von der negativen Erfahrung. Aber im biblischen Sinne ist es genau umgekehrt. Dass die Freude viel größer ist als die negative Erfahrung. Und darum überlagert sie die negative Erfahrung. Wir lesen das zum Beispiel, also es ist ja eigentlich so fremd für uns, lesen das in Lukas 15, wo der Herr Jesus ja einige Beispiele gibt von der Freude über erfahrenes Leid oder nach erfahrenem Leid. Ganz hervorstechend ist ja da besonders die Freude des Vaters, der seinen Sohn verloren hat. Und er hat ihn ja nicht nur verloren, dass der irgendwo mal sich 3 Tage nicht gemeldet hat, sondern der hat sein sauer verdientes Geld, das, was der Vater verdient hat, hat er um die Ecke gebracht. Verprasst! Der hat es nicht nur zufällig verloren, ist ihm nicht gestohlen worden, der hat es mit Huren vergeudet und mit Gesellschaften. Der hat das einfach so dahingeschmissen. Das ist ja furchtbar. Das sauer verdiente Geld des Vaters hat der um die Ecke gebracht. Und er war noch dazu der jüngere Sohn. Er war der, auf den man vielleicht noch kräftemäßig mehr Hoffnung setzen konnte, dass der mal den Betrieb des Vaters weiterführt. Aber als dieser verlorene Sohn nun wieder nach Hause kam, hat ihm der Vater überhaupt keine Vorwürfe gemacht. Der hätte ihn ja mal übers Knie legen können und sagen, also Mensch, jetzt kommst du hier angetrödelt, nachdem du alles um die Ecke gebracht hast, jetzt soll ich dir wohl helfen. Was? Das wäre die menschliche Seite und wir hätten total Verständnis, wenn wir das so hörten. Ist doch ganz klar, der kann doch den nicht da einfach so annehmen. Aber wir lesen im biblischen Sinne genau das Gegenteil. Da heißt es dann, da sagt der Vater, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Es ist ein besonderes Kalb, ein besonderes gezüchtetes Kalb. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist ja ein Ding. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also das ist gar nicht so, ja, einfach das anzunehmen. Das können wir nur mit Jesus annehmen. Aber das ist das, was wir brauchen. Dass wir nicht verlangen, so jetzt musst du dich erstmal eine Weile schämen, bevor ich überhaupt mit dir wieder rede. Sondern wenn der dann sagt, das tut mir leid, okay, tut dir leid, komm, wir freuen uns. Sofort, sofort. Ja, nicht erst lange zuwarten, denn Liebe ist stark wie der Tod, kann alles zudecken. Hier sind ja noch andere Beispiele vom verlorenen Groschen und verlorenen Schaf, nicht, wo man plötzlich sich so sehr freut darüber, obwohl vorher so eine Traurigkeit war. Denn bei dem verlorenen Groschen, die Frau, die hatte gar nicht so viel Geld. Das war viel wert, was sie da verloren hatte. Und ganz bestimmt hat sie schon während des Suchens nachdenken können, wie komme ich nächsten Monat durch und so. Ja, das ist, also viele negative Gedanken. Natürlich atmet man auch, ach gut, dass es da ist, naja, das war ja eine Tortur. Nein, als sie es gefunden hat, hat sie nicht mehr darüber nachgedacht, sondern ging zur Nachbarin und stellte vor, ich habe das gefunden und wir freuen uns jetzt. Die Freude war größer als das erfahrene Leid. Und das will Jakobus hier sagen, wenn du jemand zurückführen konntest in die Gegenwart des Herrn, dann rede nicht mehr über die Vergangenheit, über das Abgeirrte, sondern hab ihn lieb, freue dich mit ihm. Denn wenn du das nicht tust, kann Folgendes passieren, dass du bald selber auf den Weg der Abirrung gelangst. Denn in Galater 6, Vers 1 steht, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Denn derjenige, der den anderen zurückführt, ist gleichfalls gefährdet. Er kann schneller auch auf dem Abweg sein, als der andere, den er zurückführen wollte, vielleicht gekommen ist. Darum brauchen wir immer wieder die Zuwendung unseres Herrn. Jesus, dem allein alle Ehre und Ruhm und Anbetung gebührt, will seine Bluterkauften festhalten. Keinen will er verlieren, vielmehr will er das gute Werk des Glaubens, das er in uns begonnen hat, vollenden. Nicht nur so behalten, wie es gerade ist, sondern immer vermehren, 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 vollenden. Er will seinen Willen aufrichten, damit wir zur Ruhe kommen. Für Israel galt ja die Verheißung, dass Israel zur Ruhe gebracht werden soll, wenn der Messias kommt. Dann sollen sie zur Ruhe kommen. Tausendjähriges Reich, Ruhereich, Friedensreich, Ruhe, kein Leid geschehen. Ja, Wolf und Lamm liegen nebeneinander und so weiter. Um den heiligen Berg Gottes geschieht kein Böses, Ruhe. Und die Gemeinde soll zur himmlischen Ruhe gebracht werden und mit ihrem König, mit ihrem Erlöser und Herrn, mit dem König Israels regieren, wie es in Offenbarung 20,6 steht. Wir merken also, Gott sucht, uns zu festigen, nicht nur in dem Handwerk des Glaubens, ich sage es mal so salopp, in den vermeintlich guten Taten, sondern im Leben. Damit wir auch andere in dieses Leben immer wieder zurückrufen können oder vielleicht hineinrufen können. Darum steht am Ende dieses Briefes nicht eine erneute Aufforderung, eine gute Tat zu verrichten, sondern Acht zu haben auf den Bruder, auf die Schwester. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden.